Liebe Gäste, liebe Gemeinde, vielleicht kennt ihr diese Geschichte schon. Ich kenne sie seit Kindertagen, also die mit dem Gelähmten. Aber mir geht es so, jedes Mal, wenn ich Geschichten von Jesus lese, entdecke ich Neues. So auch heute folgen Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Eigentlich ist es total naheliegend und so einfach, jemanden zu Jesus zu führen. Vier Freunde erleben Jesus. Sie hören seine Predigten. Sie sind dabei, wie er dann noch verschiedene Menschen heilt. Und sie finden das alles total beeindruckend. Sie sind berührt. Da kommt einer auf die Idee. Wie wäre das eigentlich mit ihrem gelähmten Freund? Kaum ist der Gedanke raus, planen sie auch schon, wie das gehen kann. Und dann kommt die Nachricht. Jesus ist ganz in der Nähe, in Kapernaum. Also nichts wie hin. Ob sie gläubig waren, wie gläubig sie waren, für wen sie Jesus nun hielten und ob ihr Glaubensbekenntnis schon ganz doll ausgereift war, für diese Aktion hat ihr Glaube auf jeden Fall ausgereicht. Für diese Aktion war ihr Glaube auf jeden Fall stark genug, ihre Überzeugung von Jesus so groß, dass sie sich von verstopften Straßen, einem wegen Überfüllung geschlossenen Haus und von Menschen und ihren Meinungen vollkommen unabhängig machen. Geht's nicht durch die Tür? Geht's durchs Dach? Sie kommen mit ihrem Freund zu Jesus. Geräusch auf dem Dach. Brocken fallen herunter. Stroh rieselt. Es staubt. Das Dach ist kaputt. Sie werden es reparieren. Alles gut. Aber jetzt geht es allein darum, dass der Freund zu Jesus kommt. So einfach eigentlich. Jesus kennenlernen. Ein Herz haben für einen Freund, Nachbarn, Kollegen. Und los geht's. Ganz unverkrampft eigentlich. Kein Seminar besucht, keine Theologie studiert, kein hohe Gedankenkonzepte. Jesus kennengelernt, ein Herz für den anderen und los geht's. Nach dem Motto, hey, wir kennen da einen, der kann dir bestimmt helfen. Mir macht diese Geschichte total Mut. Ich gehe für einen Moment auf eine andere Ebene und frage, wie ist das eigentlich mit dir? Wie überzeugt bist du von Jesus? Wer ist Jesus für dich? Noch mehr an dein Herz heran, was kann er? Was kann Jesus? Was traust du ihm zu? Und dann hast du gute Kontakte zu Freunden, Kollegen, Nachbarn. Vielleicht gibt es da ja gerade Anknüpfungspunkte. Und wenn nicht, kann man sie schaffen. Ich hatte letztens meinen Talar abgeholt. Ach, 100% reine Schurwolle. Wusste ich's, ich war ein junger Kerl, als ich das Ding bestellt habe. Hat natürlich 1000 Löcher, da waren andere Freunde schon drin, vor mir oder kurz nach mir, wie auch immer. Und während ich nicht drin war, auf jeden Fall habe ich das abgeholt bei jemandem, einer netten Dame, die Kunst stopfen konnte. Und nun war es raus, ich war Pfarrer, ich war Pastor, klar, wer trägt sonst einen Talar? Und dann habe ich diese Gelegenheit genutzt, ja, Margarete hat mich draufgebracht, Entschuldigung, hätte ich auch selbst drauf kommen können, ihr was Nettes, Christliches mitzugeben. Und das war der Anknüpfungspunkt, wusste ich's. Aber das war der Anknüpfungspunkt. Ein Gespräch entstand, Tränen flossen, ich konnte was sagen. Ja, super, ich war ganz, ganz glücklich und habe gleich einen Dank nach oben geschickt. Anknüpfungspunkte, an denen diese Menschen offen sein könnten. Bring sie mit, zum Beispiel zu einer Veranstaltung, und das sage ich jetzt sehr bewusst, wo Jesus und die frohe Botschaft erlebbar im Mittelpunkt steht. Nicht einfach so lapidar theologisch, wo Jesus die Mitte ist, das kann jeder sagen. Und dann wirst du ja auch nochmal gucken, was wir als Mitte bestimmt haben, wo Jesus dann sein darf. Nein, wo wir eine erlebte, Jesus erlebbar im Mittelpunkt steht. Erlebbar. Nicht nur behauptet. Und dann lass uns das eine festhalten. Die Aktion, jemanden zu Jesus zu bringen, die endet auch schon bald. Die endet nämlich vor Jesus. Ab da ist er zuständig. Ab da ist er zuständig. Die Freunde haben Jesus, haben den Freund, den Gelähmten, zu Jesus gebracht. Und dann ist erstmal für sie Ende. Jetzt ist Jesus dran. Jetzt richten sich die Augen auf Jesus. Jetzt richtet sich die Erwartung auf Jesus. Welche Entlastung auch. Ich gehe zurück in die Geschichte und ich lade euch ein, mal in die Rolle der Freunde zu schlüpfen. Wir stehen also mit unserem Freund vor Jesus. Und das Wunderbare ist, ich muss also jetzt nicht vermitteln, also entschuldige Jesus, schau mal hier und so. Vergiss es. Bringst den Freund zu Jesus. Und was macht Jesus? Jesus ist begeistert. Jesus ist begeistert davon, mit welcher Erwartungshaltung wir gekommen sind. Er sagt das auch. Jesus hat Freude an uns. Und das finde ich total klasse. Das macht ihn so nahbar. Und macht mir Mut. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst und wenn du Großes ihm zutraust. Wenn du zu ihm kommst und ihm Großes zutraust. Wie ein Kind, wie dein Kind, das mit großen Augen vor dir steht und sagt, Papa, Mama, du kannst das. Und jetzt, bevor wir weiter in die Geschichte einsteigen, fasziniert mich ein zweites. Jesus hat noch kein Wort mit dem Gelähmten gesprochen. Er wird es auch die ganze Szene hindurch gar nicht tun. Also das bringt meine ganze Theologie durcheinander. Kein Wort darüber, ob der Gelähmte Sündenerkenntnis hat, keine Frage nach einem Schuldbekenntnis, ob ihm etwas leid tut. Ja, wie kommst du überhaupt dazu, dich hier vor mir aufbauen zu lassen? Wer bist du eigentlich? Kein Wort darüber, ob er schon umgekehrt ist, ob er erste Früchte der Buße hat. Keinen Moment lang. Und ich denke in Klammern, was bürden wir Menschen manchmal auf oder was wurde uns aufgebürdet? Keinen Moment lang, kein Wort. Gewiss sieht Jesus die erwartungsvoll auf ihn gerichteten Augen. Und das ist's, das braucht's. Sich abhängig zu machen. Zu sagen, Jesus, du kannst. Die erwartungsvoll auf ihn gerichteten Augen des Gelähmten, der Freunde, unserer Augen. Jesus freut sich über die Gruppe von Männern. Er freut sich riesig. Er freut sich über jeden, der zu ihm kommt und von ihm etwas erwartet. Und dann? Nichts. Und dann, Jesus genügt die einfache Tatsache, dass da ein Mensch vor ihm liegt, ein Geschöpf Gottes. Jesus genügt die einfache Tatsache, dass da ein Sünder vor ihm liegt, mit aller seiner Last, die er bisher alleine trägt, weil er den himmlischen Vater und das Leben, das der schenken kann, nicht kennt. Jesus tut alles für den Gelähmten. Einfach so. Er gibt ihm alles, was er kann und was er hat und was er ist. Es ist alles gut. Du bist mein geliebtes Kind. Und später wird Jesus für die ganze Welt ungefragt und ungebeten sein Leben geben. Ohne Diskussion, ohne Prüfung, ohne irgendwelche Schwellen, die wir zu überwinden hätten. Ungefragt und ungebeten sein Leben geben. Für das des Gelähmten, für deines und für meines. Ist es nicht wundervoll? Nö, überhaupt nicht. Das ist viel mehr. Dafür gibt es gar keinen Ausdruck. Dafür gibt es gar keinen Ausdruck. Einfach so, ungefragt und ungebeten, schenkt er sich. Schenkt er dir alles. Schenkt er dir neues Leben. Schenkt er dir die Beziehung mit dem himmlischen Vater, wenn du möchtest. Es braucht nichts anderes, als dass du dich erwartungsvoll an ihn wendest. Gehen wir hinein in die eigentliche Szene. Vielleicht seht ihr jetzt enttäuscht, so wie der Gelähmte ja wahrscheinlich auch. Denn was spricht Jesus jetzt von Sündenvergebung? Anstatt den Gelähmten endlich zu heilen, Mann, warum sind wir denn wohl hier? Warum ist da oben das Dach kaputt? Weil hier ein Gelähmter ist, der geheilt werden muss. Meine Güte, das wäre doch das Naheliegende, die Erwartung, die alle haben. Und das ist so eine Stelle, da könnte man ja stolpern. Geht es Jesus jetzt eigentlich wirklich immer nur um meine Schuld? Um meine Sünde, um meine Wunden, darin herumzurühren, sie mir vorzuhalten, mich klein zu machen, wie die Hölle heiß zu machen, um mir dann irgendwann die frohe Botschaft zu sagen? Ich habe erkannt, dass dem nichts ist. Gott sei Dank. Ich habe erkannt, dass dem nichts ist. Liebe Geschwister, wir werden nicht auf die Knie gezwungen, um einen Gang nach Canossa zu machen, um dann hinterher irgendwann aufgerichtet zu werden. Wenn du kommst, bist du aufgerichtet. Bei uns Menschen ist es eher so, wir schmieren uns gegenseitig was aufs Brot. Da hat das nicht gepasst und jenes nicht gepasst und das war nicht professionell genug und jenes ging nicht, das geht gar nicht und überhaupt nicht. Und wir bewerten den anderen anhand dessen, was er falsch macht und sind schnell dabei, dem anderen seine Fehler nachzutragen. Bei Jesus ist das total anders. Und das, obwohl er nicht nur das sieht, was offensichtlich ist, sondern er sieht ja noch tiefer. Er sieht ja, wo die Trennung von Gott ist. Er sieht ja, wo die Trennung vom Leben ist, wo die Trennung von der Quelle ist, wo Menschen meinen, sie müssten sich mit ihrem Leben alleine rumschleppen. Das sieht er ja. Ja, Jesus geht es in erster Linie um die Sünde. Aber deshalb, weil er dich und mich von ganzem Herzen liebt. Weil er dich und mich von ganzem Herzen liebt. Lass dir das echt ins Herz gesagt sein heute Morgen. Jesus, geht es in erster Linie um die Sünde? Völlig ja, klar. Weil er dich und mich von Herzen liebt und dabei ist Sünde nicht Ja, dass du bei Rot über die Ampel gefahren bist oder ein böses Wort gesagt hast oder bitter warst oder wie der Morgen heute Morgen schon wieder war gegenüber deinem Partner. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass eine Beziehung hier wiederhergestellt werden darf. Du darfst eine Beziehung kriegen und die kriegst du sofort, auch ohne Prozesse und alles Mögliche, die kriegst du sofort, wenn du dich öffnest. Kannst du sofort sagen, ja, ich bin sein Kind. Weil er die Sünde fortschiebt. Weil er dir diese Beziehung schenkt. Er spricht uns an, weil er dich und mich von Herzen liebt. Weil es ihn traurig macht, wie wir Menschen leben, als gäbe es Gott nicht. Und als brauchten wir ihn nicht. Weil er darunter leidet, dass die Menschen ihre Ebenbildlichkeit, ihre Beziehung, das Wesen des himmlischen Vaters verloren haben, das Liebe ist. Weil es ihm leid tut, wie Menschen sich gegenseitig das Leben schwer machen und sich mit den Lasten des Lebens abschleppen, als müssten sie alles alleine tragen. Deswegen kommt er. Das spricht er an. Das bedeutet, Sünder zu sein. Nicht in erster Linie falsches Handeln, einzelne Schuld, sondern die Beziehung zu Gott nicht zu haben. Das spricht er an. Das Leben nicht zu haben, das Gott doch für dich und mich hat. Und deshalb ist es reine Liebe, wenn Jesus bei dem Gelähmten nun zuerst die Sünde anspricht. Und das Geniale ist ja, Jesus hat ja die Lösung. Er sehnt sich danach, dem Gelähmten zusprechen zu können, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist der Zuspruch. Gott, dein himmlischer Vater, vergibt dir alles. Alles ist gut. Du bist richtig. Herzlich willkommen im Vaterhaus. Hast du da schon was gemacht? Nein. Nein. Wir haben nur erwartungsvoll nach ihm geguckt, oder? Hm. Herzlich willkommen im Vaterhaus. Jesus Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, er gibt dir die Ebenbildlichkeit wieder. Beziehung, Liebe, Gottes Wesen, das Liebe ist. Das füllt dein Leben. Du bist sein Kind. Du darfst Kind sein, an seiner Hand vertrauend durch dein Leben gehen. Und du darfst mit der Macht und der Kraft deines himmlischen Vaters rechnen. Liebe Geschwister, lasst euch das nicht nehmen. Wir hatten jetzt Männervesper in Brudelshausen und dann ging es darum, Terroranschläge und Migration und alles. Ganz, ganz, all diese schlimmen Dinge, unter denen wir leiden, gibt es Sicherheit. Und dann haben wir im Nachgespräch einen großen, großen Block stehen gehabt, die sichtbare Realität, die so schwer ist. Und da kann jeder sein Päckchen dazustellen, das geht schneller als bei den Gaben für den Erntedanktisch. So, und dann haben wir gesagt, gibt es eigentlich die andere Realität? Gibt es die Realität des lebendigen Gottes? Wie stark ist die bei dir? Es ist leicht, in den Chor derer einzustimmen, die sagen, wie schlimm es alles ist. Und es ist so, natürlich, es ist so. So. Hast du die andere Seite erlebt? Lebst du in der anderen, mit gleichzeitig in dieser anderen Realität, dass es den lebendigen Gott gibt, den himmlischen Vater, deinen himmlischen Vater, hast du eine Beziehung zu ihm mittendrin? Hast du das neue Leben? Weißt du, dass du mit Auferstehungskraft rechnen darfst, jeden Tag neu? Lass uns nicht nur fragen, wer ist Jesus für dich? Dann diskutieren wir gerade. Lass uns fragen, was erwartest du konkret von ihm? Und dann stell diesen Block daneben und sage, er sitzt im Regiment und führet alles wohl. Und ich gehöre ihm Und die Welt gehört nicht dem anderen, der sich suggeriert, als wäre er der Vater aller Dinge, sondern es gehört dem Herrn Jesus Christus, dem Auferstandenen, deinem himmlischen Vater. Und dazu sind wir hier, liebe Geschwister, und um uns dazu zu ermutigen. Und ich frage nicht, hast du etwas dagegen zu setzen, sondern setzt du es dagegen? Setzt du es dagegen? Beziehung zum allmächtigen Gott, zum himmlischen Papa. Diese Liebe ins Herz fallen zu lassen, sein Wesen, sein Kind zu sein, an seine Hand vertrauend durchs Leben zu gehen. Du darfst mit seiner Kraft und Macht jeden Tag rechnen. Und das alles als Geschenk. Da hast du immer noch nichts getan. Was soll ich auch tun? Was willst du tun? Was wollen wir dem himmlischen Vater geben, dass er damit anfangen könnte? Es kommt noch mehr auf die Spitze getrieben. Jetzt stell dir vor, auf das alles auf die Gefahr hin, also von Gott her, auf die Gefahr hin, dass der Gelähmte das alles in seinem Leben gar nicht umsetzt. Du kriegst es ja angeboten. Du kriegst es nicht wie ein Eimer Wasser über den Kopf geschüttet. Du kriegst es angeboten. Der Gelähmte kriegt es angeboten. Und der himmlische Vater handelt auf die Gefahr hin, dass der Gelähmte das gar nicht umsetzte in seinem Leben. Dass er gar nicht umkehrt und Jesus dankt, wie der eine von den 10 Aussätzigen. Dass er Jesus gar nicht nachfolgt. Und trotzdem, das wohl wissend sogar, tut es der himmlische Vater. Denn am Ende stirbt Jesus nicht nur ungefragt und ungebeten am Kreuz. Er weiß auch ganz genau, dass es immer nur wenige sein werden, die das in ihrem Leben umsetzen und ihm nachfolgen. Er weiß das. Und dennoch gilt, für Jesus sind wir, du und ich, aller göttlichen Liebe wert. Jederzeit. Noch einmal zurück zu unserer Geschichte. Jesus belässt es nicht bei der Vergebung der Sünden. Jesus will unser ganzes Leben heil machen. Alles. Auch das Seelische und Körperliche. So bereitwillig und von Herzen er dem Gelähmten die Vergebung und diese Beziehung zuspricht, so spricht er ihn jetzt auch gesund. Es braucht nur ein Wort. Sein Wort. Er spricht, so geschieht's. Er befiehlt, so steht's da. Es ist wie in der Schöpfung. Es ist Schöpfer und es ist Auferstehwort, der die Sünde besiegt hat am Kreuz. Der befiehlt auch dem Leben und dem Tod. Der die Sünde besiegt hat am Kreuz, der befiehlt auch dem Leben und dem Tod, der Krankheit und der Gesundheit. Jesus kann. Er tut es nicht immer. Darüber müssen wir nicht philosophieren. Aber er kann. Und ich möchte es für euch und für mich festhalten. Jesus kann. Und wenn er nicht deine äußeren Schmerzen heilt, so heilt er doch deine Seele. Und macht dich innerlich gesund und stark und füllt dich mit einem Frieden, den nur er schenken kann. Das ist nämlich nicht so, dass wenn du nicht von deinen Schmerzen befreit wirst, dass Gott nicht da ist oder dass er dich nicht mag oder nicht gesehen hat, nicht gehört hat, dass du nicht genug. Das ist völliger Unsinn. Erwarte weiter. Er heilt. Er heilt auch die Seele. Er heilt den inneren Menschen. Jesus kann. Ob die Freunde damit gerechnet haben, mit der Heilung, mit all dem, was sie da jetzt erlebt haben. Sie haben es erhofft auf jeden Fall. Und das Spannende ist für dich und mich auch, als Lehre finde ich, Durch ihren mutigen Schritt haben sie es erlebt. Durch ihren mutigen Schritt haben sie es erlebt. Sie sind auf Jesus zugegangen. Das Dach ist immer noch kaputt da oben, weht es jetzt rein, es staubt immer noch und so weiter. Ganz keine Frage. Mutiger Schritt. Aber nur durch einen mutigen Schritt erlebst du auch etwas. Erlebst du den himmlischen Vater. Nicht durchs Diskutieren und lange Zuhören, sondern mach es. Geh den Weg, geh den Schritt. Und wenn dabei ein Dach kaputt geht, alles gut, das ist doch zu reparieren, meine Güte. Aber eine Seele wird gesund. Und wenn es dein wäre, geh den mutigen Schritt. Sie haben es erlebt für sich und für ihr Leben. Zum Schluss, wie steht es mit dir? Die unvermeidliche Frage. Geh mutige Schritte auf Jesus zu. Und dann kann auch deine Überzeugung von Jesus ganz neu gestärkt werden. Und das wünsche ich euch heute Morgen von ganzem Herzen. Und ich glaube, deswegen war ich wieder mal da. Amen.